Ja, wir sind ja miteinander, die dabei gewesen sind, jetzt in dem Dezember rein, so einen Weg gegangen. Ein Weg, wo uns Johannes, der Evangelist, so in der Hand genommen hat und versucht hat, in das Wunder vom Kommen von Jesus in die Welt wie mit hineinzuführen und uns das zu zeigen. Und es ist so ein Weg gewesen, wo ganz, ganz krass, episch, ja, monumental anfängt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also fast so ein bisschen philosophisch, wo man sich wie kann in Gedanken drin verlieren kann. Was meint das genau? Und dann haben wir Johannes den Täufer gesehen, der eigentlich nichts anderes macht, als nur zeigen, da, es geht um Jesus. Ihm müsst ihr glauben, ihm müsst ihr folgen. Und man spürt das ganze Johannes-Evangelium, das zielt auf das raus, das will es machen, oder? Dass man versteht, wer Jesus ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann, letzten Sonntag, vielleicht mögt ihr euch erinnern, die Frage, wenn wir aufnehmen. Und es passiert nicht einfach so, oder? Wie das Geldstück, das am Boden gelegen ist, nicht einfach in euren Sack reingekumpelt ist, sondern ihr müsst euch bucken und es aufnehmen. So geht es auch darum, wenn es um den Glauben geht. Es passiert nicht einfach. Und jetzt einen Schritt weiter. Ich habe letztens im Radio gehört, dass wenn man ja eigentlich nichts machen kann über Weihnachten, Neujahr, dass man dann wieder mal aufräumen könnte. Und ich weiss, für die einen Leute ist das ein Reizthema. Für die einen Kinder ist das ein Reizthema. Dort sagen wir, wir gehen aufräumen und dann geht man das Zimmer anschauen nach einer Stunde und denkt, was haben sie jetzt genau gemacht? Und es sind nicht einmal die, die alles einfach die Kisten hinschmeißen und dann verstecken, sondern die einen können es wirklich scheinbar einfach wie nicht aufräumen. Das geht immer noch durcheinander aus und man fragt sich immer, hey, wie kann man so überhaupt leben? Aufräumen. Wir sind uns gewöhnt, immer wieder mal Ballast abzuwerfen. Ich habe das bei einer anderen Gelegenheit gesagt. Wenn wir zügeln, versuchen wir immer weniger zu haben, als wenn wir, wo wir gekommen sind. Und dann in dieser Zeit, je nachdem, wie lange wir am Ort sind, sammelt sich immer wieder ein bisschen mehr an. Und es wird immer wieder mehr, was uns dazu verleitet, dann wieder grosse Räume zu machen. Irgendwann. Und ich kann euch sagen, meine Frau ist da viel besser. Wir haben irgendwann einmal abgemacht, dass ich meine Sachen selber fortrühre. Und dann würde sie jetzt natürlich sagen, ja, dann mach's doch bitte auch. Ja, manchmal ist es schwierig, oder? Man weiss nicht, was man noch braucht. Und im Johannesevangelium, da geht's darum, dass der Johannes nicht in dem Sinn aufräumt, aber er stellt einfach mal alles auf die Seite. Wir haben, wenn wir das Johannes-Evangelium im Prolog so ein bisschen lesen, dann merken wir, Johannes kommt total ohne den Josef aus. Oder? Der Josef, der ja eh in allen Evangelien eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt, er braucht kein Schaf, der irgendwo rumblöckert und im Weg rumsteht. Er kommt ohne Geissen aus. Er hat auch keinen Esel in seiner Geschichte dabei. Er hat kein Ochs, beides Figuren. Ich habe es vor ein paar Jahren oder das letzte Mal eigentlich erwähnt, Figuren, die aus dem Jesaja rauskommen, aus dem Propheten raus. Er braucht auch, und das ist vielleicht noch ein bisschen erstaunlich, keine Maria. Wenn man das Johannes-Evangelium liest, dann merkt man irgendwie, fehlt das alles, all das, wo die Weihnachtsmärkte davon leben, all das, wo uns irgendwie das Herz warm macht, auch Jesuskindli in der Krippe ist nicht da. Auch der Ovi fehlt. Kennt ihr den Ovi? Wisst ihr, dass der Ovi immer vorkommt in der Weihnachtsgeschichte? Nicht? Noch nie gelesen. Aber Stille Nacht, Heilige Nacht kennen wir, oder? Stille Nacht, Heilige Nacht, Ovi lacht. Kennen Sie nicht? Der Ovi, er lacht dort irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, was für Funktion das er hat. Er kommt auch ohne Stall aus. Übrigens auch etwas, wenn man genau anschaut, was in den Evangelien gar nicht erwähnt ist, in keinem. Und dann schaut man das so an und denkt, hey, alles ist weg. Der Stern, die drei Weisen aus dem Morgenland beim Johannes Fehlanzeigen. Der Stern auch Fehlanzeigen. Alles weg. Wie kann man so Weihnachten feiern? Wie kann man Weihnachten feiern, wenn all die Emotionsträger, die Punkte, oder, wo unsere Emotionen so ein bisschen anstossen, wenn das alles weg ist? Ich meine, wir haben uns gewöhnt, dass wir Weihnachten feiern da im Mittelland ohne Schnee. Das ist fang normal. Wir haben uns da gewöhnt jetzt auch, dass wir Weihnachten feiern im kleinen Kreis. Aber Weihnachten feiern ohne nichts, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn man all diese Sachen anschaut und alles einfach plötzlich weg ist? Und wenn man dann Johannes würde fragen, hey Johannes, was erzählst du uns da für eine Geschichte? Johannes, was ist denn das? Was sollen wir denn feiern? Ich glaube, ich würde uns einfach sagen, schau, das Wichtigste ist Jesus. Und Jesus und nochmal Jesus. Und all das, was so ein bisschen als Beigemüse rundherum ist, ich würde nicht gerade sagen, es braucht es nicht, aber scheinbar ist es für Johannes nicht wichtig. Er lenkt unseren Blick frontal auf das grosse Wunder und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Gott, wo Mensch wird, wo Menschengestalt annimmt, wo plötzlich Fleisch und Blut wird, wo verletzlich wird, wo einer von uns wird. Das Wort ist Fleisch, wo das heisst, Gott hat Menschengestalt angenommen. Und man spürt, wenn man das so liest, oder ich spüre es zumindest, so ein Erstaunen darüber. Und er ist da gewesen, er hat unter uns gewohnt. Das heisst, er ist Teil gewesen von unserem Leben, von unserem Dasein. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und ich möchte euch mal fragen, wie oder was ist eigentlich Herrlichkeit? Wann brauchen wir heute das Wort noch herrlich oder Herrlichkeit? In was für einem Zusammenhang? Wie? Natur, genau, wenn man irgendwie am Laufen ist. Oder manchmal im WhatsApp sieht man die schönen Bilder vom Sonnenaufgang oder von der Sonnenuntergang, so über Langnau. Was einfach herrlich ist. Ein Stück Herrlichkeit. Sonst noch etwas, was eine Herrlichkeit sehen? Die Lebewesen. Ja. Haben wir staunen darüber, oder, wie herrlich die geschaffen sind. Sterne. Genau, wenn man so aufschaut und so gross und weit weg und so über einem. Eine geschmückte Festtafel, ja, da kann man ankommen und sagen, herrlich, ja. Ist gut, wenn man es sieht, gell? Manchmal überseht man es auch und hockt einfach an und isst, oder? Und merkt gerade, wie viel Liebe auch in diesen Sachen hineinsteckt. Etwas Herrliches. Manchmal auch, ich bin letztens im Seal City gsi, oder? Im Swarovski Shop. Also nicht, dass ich dort etwas gebraucht hätte, so wirklich. Aber dort glitzert es und so, es macht so einen herrlichen Eindruck auch. All die Farben dann, die sich in diesen Kristallen oder in diesen Glas, ich weiß gar nicht, wie man so richtig sagt, einfach so, dem so sich bricht und so, herrlich. Und all die Sachen, die wir jetzt aufzählen, die bleiben außerhalb von uns. Also wir sehen sie, wir können sie ein Stück weit wahrnehmen, aber es berührt unser Leben nicht. Jetzt sagt er da, wir haben seine Herrlichkeit gesehen und wenn ich Jesu Herrlichkeit müsste beschreiben, dann wäre es eine Herrlichkeit, die zmitzt in unser Herz hineinsticht. Denn seine Herrlichkeit besteht darin, dass er uns Gottes Wesen und Gottes Leben näher bringt. Dass er der ist, der in die Welt hineinkommt und anfängt, Menschen einfach zu heilen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, hat für Johannes vermutlich bedeutet, wir haben gesehen, wie er Tote aufweckt. Wir haben gesehen, wie Kranke plötzlich wieder anfangen rumlaufen. Blinde haben gesehen. Wir haben gemerkt, wie die Finsternis müssen weichen, wo Jesus gekommen ist, wo das Licht in die Welt hineingekommen ist. All das ist für ihn Herrlichkeit. Und es ist eine Herrlichkeit, die nicht nur uns ergötzt im Sinn von wir sehen sie, sondern die uns Menschen dient, die uns Menschen nützt. Jesu Herrlichkeit ist nicht eine Herrlichkeit, die er für sich hat, sondern die er für uns hat. Mitten innen, in diesem Leben, in dieser Welt steht Jesus, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Wir haben seine Fußspuren gesehen. Und wenn man jetzt zu dieser Zeit mal die Johannes gefragt hat, hey, ist das denn alles wahr? Dann würde es vielleicht sogar noch einer draufsetzen und würde sagen, ja, wir haben ihn anlangen können. Wir haben ihn spüren können. Wir haben ihn wahrnehmen können, wer er ist. Nur wegen mir bist du als Kind auf diese Welt gekommen. Nur wegen mir hast du Menschengestalt angenommen. Das singen wir als Band im nächsten Lied. Und vielleicht habt ihr auch schon gedacht, dass es gut wäre, wenn Jesus einfach mal wirklich da wäre. Und man einfach das könnte sagen, was man will sagen. Und vielleicht sind wir da manchmal auch so ein bisschen wie gehalten und denken, dürfen wir überhaupt denn so mit Gott reden? Und wenn man so die Evangelien anschaut, merkt man, die Jünger haben manchmal wirklich auch ganz krass mit Jesus geredet. Und wenn Jesus das nicht gefallen hat, hat er es ihnen einfach gesagt. Er hat gesagt, so muss man nicht kommen, das ist jetzt nicht wirklich etwas Schlaues, was du gesagt hast. Aber was heisst das, wenn Jesus kommt? Und wie könnte das heute aussehen? Wie könnte man das heute vielleicht auch versuchen zu verstehen? Wir schauen es uns mal schnell an.
Vor langer Zeit lebte ein alter Schuhmacher namens Martin. Er lebte allein in seiner Schusterei. Die Leute kamen gerne zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut und verlangte nicht so viel Geld dafür. Martin las jeden Abend in der Bibel und glaubte an Jesus Christus. Eines Abends, als er schlief, hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. »Martin, Martin, schau morgen hinauf auf die Straße, ich will zu dir kommen.« Martin dachte, er habe geträumt. War es Jesus, der aus der Stille mit ihm sprach? Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster, wie ein Soldat vorbeilief. Er erkannte den Mann. Es war der alte Stefan. Er schaufelte gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit strengte ihn sehr an. Er musste immer stehen bleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit dem alten Mann, also rief er ihn zu sich hinein und gab ihm etwas Warmes zu trinken. Später am Tag schaute Martin bei der Arbeit wieder aus dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror sehr in ihrem dünnen Kleid. Martin bestand darauf, dass sie in die warme Stube kam, um sich aufzuwärmen. Da erfuhr er auch, dass sie ihre Jacke verkauft hatte, um Essen zu kaufen. Nachdem sie gegessen hatte, gab der alte Schuhmacher ihr einige Münzen und seine eigene Jacke. Am Abend verkaufte eine alte Frau einige Äpfel auf der Straße. Ein hungriger kleiner Junge versuchte, einen Apfel zu stehlen, aber die Frau erwischte ihn und wollte ihn zur Polizei bringen. Sofort rannte Martin auf die Straße und rief, »Lass ihn doch laufen!« Martin bezahlte den Apfel und gab ihn den Jungen, der versprach, nie wieder zu stehlen. Am Abend war Martin enttäuscht, denn er hatte den ganzen Tag gewartet, aber Jesus war nicht gekommen. Als er aber die Kerze anzündete, hörte er leise eine Stimme in seinem Ohr. »Ich bin bei dir gewesen, Martin. Hast du mich nicht erkannt?« Da sah Martin plötzlich den alten Stefan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. »Erkennst du mich jetzt?« flüsterte die Stimme. Da freute sich Martin. Er schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte. »Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.« Und Martin wusste, dass sein Traum sich erfüllt hatte. Der Heiland hatte ihn an diesem Tag besucht.
Ja, es ist erstaunlich, dass Menschen es irgendwie oftmals nicht merken, wenn Gott kommt. Es ist erstaunlich in dieser Geschichte. Es ist erstaunlich, auch wenn es um Jesus Christus geht. Es ist erstaunlich, dass die Leute dort zumal nicht verstanden haben, was eigentlich passiert. Oder nur sehr wenige haben es wirklich verstanden. Und all die Worte, die wir Menschen haben, können das gar nicht richtig erklären, was eigentlich wirklich passiert an Weihnachten oder was wirklich passiert, wenn Gott Mensch wird. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt Johannes, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Niemand hat Gott gesehen, niemand weiß wirklich, wie Gott ist. Und all das, was man über Gott kann sagen, das können wir ja nur sagen, wie wir es aus dem Wort Gottes wissen und weil die Menschen, die das Neue Testament geschrieben haben, mit Jesus in Berührung gekommen sind und irgendwie gespürt haben, da ist etwas ganz anderes, etwas Grossartiges. Und wenn man dann hinschaut und sich überlegt, ja, was hat denn Jesus eigentlich den Leuten gebracht oder was hat er eigentlich gezeigt? Da könnte man es vielleicht mit einem Satz sagen, er hat uns den Vater gezeigt. Ich glaube, niemand wird das krasser sichtbar als in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus erklärt und sagt, da ist ein Vater mit zwei Söhnen und der eine läuft weg und der andere bleibt daheim. Und manchmal, wenn man sich ein bisschen identifiziert mit dem, der daheim geblieben ist, denkt man, ich würde gerne auch mal weggehen und auch mal so richtig daneben laufen, dann könnte ich richtig zurückkommen. Aber der Punkt der Geschichte ist ja nicht nur der, dass man zurückkommen kann, sondern dass eigentlich da ein Vater ist, der nichts anderes will, als uns bei sich haben. Das ist, was Gott will. Und das hat uns Jesus gezeigt. Das ist ein Vater, der alles in die Waagschale hineinrührt, der alles einsetzt, einfach mit dem einen Ziel. Er möchte, dass wir bei ihm sind, nahe bei ihm sind. Er möchte, dass wir verstehen, dass sein Herz für uns schlägt. Oder das andere Gleichnis von dem Schaf, der vorläuft und der Hirte läuft ihm nach, das ist Gottes Gedanken über uns. Er möchte uns bei sich haben. Er möchte uns zeigen, wie er tickt, wie er funktioniert, wie sein Leben funktioniert, was ihm wirklich wichtig ist. Und ihm ist nicht wichtig, dass wir alles ganz, ganz, ganz genau richtig machen. Sondern ihm ist wichtig, dass wir ganz, ganz nah bei ihm zu sind. Dass wir in seinem Vaterhaus eigentlich leben. Jesus ist in die Welt hineingekommen und er hat alles durchgemacht und alles erlebt, was wir als Menschen auch machen. Da hat es Momente gegeben, wo es ihn fast verjagt hat von Wut. Weil er sieht, es läuft so falsch in dieser Welt und Menschen sind so auch böse. Es hat Momente gegeben, wo es ihm das Herz gebrochen hat, weil er gemerkt hat, alles, was Gott versucht, um Menschen zu sich anzuziehen, das prallt irgendwie an ihnen ab. Der Großteil versteht es nicht. Erinnert euch, Johannes schreibt auch, er ist in sein Eigentum gekommen und die Seine, die zu ihm gehören, die haben ihn nicht aufgenommen, die haben nicht wollen. Ja, ein Gott, der nicht gewollt ist. Ein Heiland, wo niemand braucht. Und ich frage mich dann manchmal, für was feiern wir denn Weihnachten? Einfach ein paar Freitage. Für was feiern wir Weihnachten, wenn wir den Heiland von dieser Welt nicht wollen? Dann spüren wir etwas von dem, was Jesus das Leben lang durchgemacht hat. Nämlich, dass man ihn an den Rand gestellt hat, dass man irgendwo sogar seine Familie zu ihm gesagt hat, hey, eigentlich spinnst du ja. Eigentlich wäre es besser, würdest du mit uns heimkommen und dann könnten wir mal ein bisschen schauen zu dir, dass du nicht immer so viel Lärm machst und so viel unnötiges Zeug anzettelst. Und dann gibt es die Leute, die so nah vertraut sind mit ihm und an einer Stelle sagt, Jesus, wenn der auch gehen? Jesus kennt all unsere Gefühlslagen, die ganzen Tiefen von unserem Leben. Dass plötzlich allein gelassen sind, plötzlich merken, hey, da ist niemand, der an meiner Seite steht. Das Gefühl von Einsamkeit, von missverstanden werden, das nicht erkannt werden, das nicht gewertschätzt auch werden, nicht gewürdigt werden. Ist dort da, wo man sagt, aus was für einem Grund wollen wir eigentlich loswerden? Was ist eigentlich das Problem? All das weiß er und er spürt es und er kennt es. Und Gott hat das seinem Sohn zugemutet, nur aus einem Grund. Weil er will, dass wir verstehen, er kennt uns. Es gibt keine Situation in unserem Leben, wo er nicht genau weiss, was da innen abgeht. Es gibt keinen Moment in unserem Leben, wo wir sagen können, hey, Gott, du hast ja keine Ahnung, wie es um mir steht. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Gott würde wohl dann sagen, mal, ich weiss es. Ich habe es selber durchgemacht. Ich habe es durchgemacht bis zu dem Moment, wo ich Angst hatte vor dem Tod. Wo ich da war und dachte, eigentlich möchte ich das alles nicht. Ich habe gemerkt, wie der Zwiespalt da ist zwischen dem, was Gott eigentlich will und dem, was ich möchte. Ich weiss, wie schwer das Leben wirklich ist. Ich weiss, wie hart dass ihr durch müsst auf dieser Welt. Darum bin ich da runtergekommen zu euch, um euer Schicksal, euer Leid mit euch zu tragen, mit euch zu teilen, um ganz nah bei euch zu sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesendet hat. Ja, und da kann man sich mal fragen, ist Jesus gekommen wirklich ein Freudenfest? Ist das Evangelium, ist der Glaube, ist die Beziehung mit Gottes Leben wirklich ein Freudenfest? Wird im Input nächsten Sonntag, wenn wir Zeugnisgottesdienst haben, noch mehr dazu sagen. Was bringt uns Jesus eigentlich? Was will er in unser Leben hineinlegen? Und wenn man den Text nochmal anschaut, ich habe das mal markiert, dann liest man Gnade und Wahrheit. Gnade um Gnade und nochmal Gnade und Wahrheit. Und vielleicht gehört das ein bisschen raus, was Gottes Intention ist, was Gottes Gedanken eigentlich ist. Und das heisst, da der Mose bringt zwar das Gesetz, aber Jesus bringt Gnade und Wahrheit. Und oftmals ist ja uns als Christen irgendwie so geprägt von dieser Gesetzlichkeit oder von dem Richtigsein, möglichst nichts falsch machen. Und es ist so anstrengend, nichts falsch zu machen. Es ist so schwierig, oder, wenn man immer muss alles richtig machen und immer muss auf dem Level oben sein. Und wenn man irgendwie schon lange im Glauben ist und je mehr, dass man weiß, was wirklich richtig wäre, desto schwieriger wird es ja. Oder? Und manchmal denkt man, ich möchte das vielleicht gar nicht mehr alles so. Und jemand hat mir gesagt, hey, ich habe auf so viel verzichtet wegen dem Christsein, ich möchte auch mal das Leben geniessen. Ich würde einfach sagen, dann mach es doch einfach. Dann mach es doch einfach. Jesus ist doch nicht gekommen, um uns zu belasten. Jesus ist doch nicht in die Welt hineingekommen, damit wir einen Rucksack mehr haben. Er ist doch nicht in die Welt hineingekommen, um uns zu sagen, hey, du bist völlig falsch und ich bin völlig richtig und darum bist du völlig ein Nieten und ich bin der Einzige, der etwas weiss. Obwohl er das ja so könnte. Ich meine, wenn es um die Wahrheit geht, was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist doch letztlich das, dass man versteht, dass man einfach unsere Hände können ausstrecken und empfangende sein. Und dann lehren wir die Wahrheit über uns selber. Und die Wahrheit über uns selber ist einfach, hey, ich habe gar nichts, was Gott wirklich beeindruckt. Ich kann gar nichts bringen, wo Gott könnte sagen, aus dem Grund möchte ich genau dich in meinem Team haben. Vielleicht kennen das im Moment, oder? Vielleicht noch aus der Kindheit auch die einen, wenn er in der Schule steht, oder? In der Reihe, alle stehen dort und man muss zwei Teams wählen und dann wird gewählt und es wird gewählt und es wird gewählt und man steht immer noch dort und man steht immer noch dort und man steht immer noch dort. Ich kann sagen, bei Gott stehst du nicht dort. Gott sagt, dich will ich in meinem Team haben. Und zwar nicht, weil du der Beste bist, sondern weil ich dich will, weil meine Wahl auf dich gefallen ist. Das ist Liebe. Liebe heisst nicht irgendwie etwas sehen und nachher denken, das spricht mich total an, sondern Liebe heisst, ich erwähle mir mein Objekt von der Liebe und ich sage, du bist es und ich will mich ganz in dich investieren. So liebt Gott. Als der, der eine Wahl getroffen hat, der sich entschieden hat. Und dann führt er uns in die Wahrheit hinein und die Wahrheit ist manchmal überhaupt nicht schön. Oder wenn man ganz ehrlich ist, dann glaube ich, ich habe auch kaum jemanden getroffen, der wirklich nur immer liebende Gedanken von der Liebe und von der Barmherzigkeit und von der Güte und von der Gnade in seinem Herzen hat. Manchmal, gerade jetzt bei Christen, ich weiß nicht, ob das auch schon so gegangen ist, denn, wenn man immer lieb ist, dann ist es so erstaunlich, wenn jemand plötzlich nicht mehr lieb ist. Oder wenn er aus der Rolle rausgeht. Und das letzte wieder mal erlebt, mit jemandem so im Gespräch war und plötzlich, zack, für einen kurzen Moment hat sich Gesichtszeug verändert und gespürt, jetzt ist die Person verrückt. Und dann hat sie es gemerkt und hat sich wieder eingeklinkt. Und das ist so die Art, wie wir das versuchen zu überspielen, dass wir eigentlich genau wissen, da ist ein heiliger Gott und das ist auch eine Wahrheit. Und da sind wir Menschen und es passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also muss man wahnsinnig Mühe geben, dass niemand merkt, dass es nicht zusammenpasst. Und dann kommt Jesus mit seinem Licht. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es manchmal so schwierig ist, Gottes Wort zu lesen. Weil dort so viel Licht drin ist, das ausleuchtet und sagt, aber weisst, auch in deinen besten Momenten genügst du nicht. Auch in deinen besten Momenten bleibst du hinter dem zurück, was wirklich ich von dir möchte. Auch dann, wenn du denkst, jetzt ist es gelungen und du kommst am Abend heim und machst einen Hügel hinter den Tag und denkst, das ist wenigstens ein Tag in meinem Leben, wo Gott einmal zufrieden ist, selbst dann, wenn man genau anschaut, gibt es da und dort einen Makel. An einer Stelle heisst es immer Prophet, eure Gerechtigkeit ist wie ein dreckiges Kleid. Es macht überhaupt keinen Eindruck von Gott. Und dann fühlt man sich irgendwie so, und man hört die Stimme, und vielleicht hört ihr die Stimme, wo in eurem Leben schon so oft geredet worden sind, ja, du bist nichts, und du schaffst es nicht, und du kannst es nicht, und du genügst nicht, und du solltest mehr, aber du kannst nicht mehr, und es sollte doch einfach besser sein in deinem Leben. Und vielleicht hast du es irgendwann einmal satt und dann nachher wirst du Christ oder bist Christ und denkst, und im Christsein ist es genau gleich. Gott sagt immer, es genügt nicht, es langt nicht, man müsse noch mehr. Ich habe mal mit jemandem die Bibel gelesen, beziehungsweise hat mir ein paar Stellen gezeigt und dann habe ich gesagt, hey, du liest einfach die falschen Stellen. Du liest immer das Evangelium weg aus der Bibel raus. Du hörst immer nur, ich sollte noch mehr auf die Straße gehen, ich sollte noch mehr Geld spenden, ich sollte noch mehr mitschaffen, ich sollte noch mehr dieses und jenes. Das ist doch nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass wieder all die Stimmen, die Forderungen an uns anstellen, einfach heisst Gnade. Gnade Gottes. Nicht, du genügst und darum bist du gut, sondern ich mache, dass du genügst. Und du musst eigentlich gar nichts machen. Ich gehe nochmal zurück. Wir sehen das da, was Hauptwort ist von der Botschaft Jesus. Gnade und Wahrheit. Gnade um Gnade, Gnade und Wahrheit. Und bei Jesus kommt das beides zusammen. Aber der Hauptgewicht liegt völlig auf der Gnade. Könnt ihr das sehen? Und dann heisst es nicht einfach nur Gnade, sondern aus der Fülle haben wir genommen. Aus der Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das heisst, egal wie oft du versagst in deinem Leben, egal wie schwierig dass du dich fühlst, egal wie enttäuscht dass du manchmal von dir selber bist, das spielt alles überhaupt keine Rolle, du kannst einfach empfangen. Das ist Gottes Botschaft an Weihnachten. Ich komme in die Welt hinein, um die Menschen so zu beschenken, dass sie genug haben. Und weil wir Beschenkte sind und das irgendwie ja alle irgendwo spüren an Weihnachten, darum machen wir auch Geschenke. Und wir machen die Erfindung von den Geschenken, ist eigentlich ein Widerspiegeln von dem Beschenktsein. Wenn du beschenkt bist mit dieser Gnade, dann wirst du auch gnädig durchs Leben gehen. Darüber werde ich im Januar noch mehr sagen, in der ersten Predigt zu der Jahreslosung. Wenn du erfahren hast, dass du nicht musst dich selber gut anstellen und produzieren, dann kannst du einfach mal durchschnaufen und kannst leben. Ja, Jesus befreit uns zum Leben. Und er kommt nicht und bringt uns in eine Knechtschaft rein, sondern er bringt uns in die Freiheit, dass wir leben können als Kinder Gottes. Und damit zum Schluss. Und das Wort ist Fleisch geworden und es hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und weiter unten, wir haben genommen. Und wenn wir jetzt ganze Prolog im Johannesevangelium lesen würden, dann würde man an dieser Stelle spüren, da wird es unheimlich persönlich für den Johannes. Da kann er nicht mehr irgendwie distanziert über das Licht und das Wort und all die Sachen schwätzen, sondern er sagt, uns, mir, eigentlich ich und alle, die dort mal dabei sind. Ja, der Glaube ist nicht etwas, das außerhalb von uns bleiben will, sondern wo uns mitten innen will treffen. Und Glaube heisst nicht, irgendwie ein frommes Gewändchen anlegen und einen frommen Christ spielen, sondern Glaube heisst, von Jesus betroffen zu sein, ins Herz getroffen zu sein. Und das will er machen. Nicht mit Kitsch oder so, sondern mit dem, was er uns bringt. Er zeigt uns den Vater in seiner Liebe und er bringt uns sein Erbarmen und seine Gnade. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir wirklich als Christen leben. Nämlich nicht als die, die es richtig machen, sondern als die, die sich gewöhnt sind, die Hände auszustrecken und zu empfangen, weil wir einen Gott haben, der gerne gibt. Amen.